Erst waren es die Apfelsinen, dann ein Fernseher und ein Auto und später zum Beispiel der Heimcomputer. Die Bürger wollten mehr, auch im Staatssozialismus. Doch die zentral gelenkten Wirtschaften zogen im Wettlauf um die Versorgung letztlich den kürzeren gegenüber dem Kapitalismus. Dabei hatten spätestens in den 70er Jahren die kommunistischen Parteien, vor allem der Tschechoslowakei und der DDR, die bessere Versorgung und soziale Absicherung zur zentralpolitischen Aufgabe gemacht. Es ging darum, den Menschen das Modell Sozialismus nicht nur aufzuzwingen, sondern es ihnen vor allem schmackhaft zu machen. Bei einer Konferenz im Prager Goethe-Institut diskutierten vergangene Woche Historiker darüber und über weitere Mittel, mit denen die staatssozialistischen Systeme versucht haben, Loyalitäten in der Bevölkerung zu schaffen. Till Janzer war dabei und hat einige der Fachleute befragt. Sie hören ein weiteres Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Gibt es ein freiwilliges, loyales Verhalten gegenüber dem Regime jenseits von Zwang? Vielleicht auch, sogar wahrscheinlich, jenseits von ideologischer Überzeugung?
Das ist die zentrale Frage, die Historiker Volker Zimmermann von der Karls-Universität Prag stellt. Sie ist neu, denn bisher herrscht in der Öffentlichkeit meist ein einfaches Bild vor.
Auf der einen Seite die Herrschaft, auf der anderen Seite die Gesellschaft. Und Herrschaft heißt Partei und Staatssicherheit. Und Gesellschaft tritt vor allen Dingen über Widerstand oder widerständiges Verhalten in den Vordergrund.
Doch die Wirklichkeit sah anders aus, differenzierter. Bereits unmittelbar nach dem Krieg gelingt es in der Tschechoslowakei, Bevölkerungsgruppen an das entstehende Regime zu binden. Jene, die sich nach der Vertreibung der Deutschen in den früheren Sudetengebieten ansiedelten, wie Volker Zimmermann weiter ausführt.
Ein Beispiel ist die Wiederbesiedlung der Grenzgebiete in der Tschechoslowakei. Und da kann man einige durchaus interessante Sachen sehen, dass zum Beispiel in der Tschechoslowakei Zustimmung zur Politik der KSJ gerade über diesen Weg der Umverteilung offensichtlich generiert wird und damit auch ein gewisses Maß an Loyalität.
In Polen geschieht Ähnliches in den sogenannten wiedergewonnenen Gebieten. Weniger funktioniert jedoch dies mit den Umsiedlern in die damals noch sowjetisch besetzte Zone, die spätere DDR. Aber auch dort, wo die Siedlungspolitik Zustimmung zur Linie der Partei brachte, reichte dies nicht aus. Um Rückhalt im Volk zu haben, setzten die kommunistischen Machthaber anfangs auch Propaganda und Feindbilder ein. Im Laufe der Zeit gingen sie zu weicheren Formen über. Nun wurde mit Weihnachtsgans und Fernsehgerät um Vertrauen geworben. Der Höhepunkt dieser Politik lag in der DDR vor allem unter Erich Honecker. In der Tschechoslowakei galt dies vor allem unter Gustav Husák. Begonnen wurde damit indes schon früher. 1953 wurde das System der Bezugsscheine aufgehoben und eine Währungsreform durchgeführt. Die Zeiten von Mangel und Rationierung nach dem Zweiten Weltkrieg schienen endgültig vorüber. Bis 1958 wurde eine Art Charmoffensive auf den Ladenpulten in Gang gesetzt, wie der Prager Historiker Martin Franz sagt.
Das tschechoslowakische Regime musste etwas machen. Und er verbilligte sehr viele Sorten von Konsumgütern, verbilligte Lebensmittel und auch die Versorgung, vor allem in der Vorweihnachtszeit, war viel besser als in vorigen Jahren. Hier nach meiner Meinung begann diese wirkliche Sozial- und Konsumpolitik. Das wurde im nächsten Jahren auch fortgesetzt. Hier sprach man als Neuigkeit über Konsumphase von Sozialismus oder über sozialistische Konsumgesellschaft als neuen Begriff.
Anfang der 60er Jahre kam es jedoch in der Tschechoslowakei zu einer tiefen Wirtschaftskrise. Nun sollten Reformen ausgearbeitet werden. Der Wirtschaftsfachmann Otto Schick wurde damit beauftragt. Zugleich ging damals die Angst vor Unruhen um. Den Konsum getraute sich die Parteiführung aber nicht mehr zurückzuschrauben. Die Lösung war typisch sozialistisch. Die Preise wurden belassen, die Qualität aber verschlechtert. und das Schicksal der Reformen? Im Prager Frühling 1968 wurden erste Änderungen auf den Weg gebracht. Doch auch das zarte Pflänzchen Reformen gerät am 21. August des Jahres unter die Ketten der Sowjetpanzer. Die weitere Entwicklung erläutert Christoph Beuer von der Uni Salzburg.
Es folgt eine Rezentralisierung der Wirtschaft, es folgt eine Rezentralisierung der Politik, es folgt eine Absage an alle Ideen von Reform, Demokratie, von Pluralismus in der Gesellschaft. Das heißt, sie haben das System wieder stabilisiert, aber sie müssen jetzt der Bevölkerung in diesem stabilisierten System sozusagen neue Angebote machen, warum es sich lohnt, im Sozialismus zu leben. Das ist das neue Identifikationsangebot. Wir machen keine Reformen, wie es in den 60er Jahren versucht worden ist, aber wir bieten euch was anderes. Wir bieten euch also erweiterte und verbesserte materielle Lebensgrundlagen.
In der Tschechoslowakei erhielt der neue 14. Parteitag vom Mai 1971 eine Doppelfunktion. Zum einen wurde die sogenannte Normalisierung bestätigt. Zum anderen legte Parteigeneralsekretär Gustav Husák die Aufgaben im Bereich der Konsumpolitik fest. In einer Meldung des tschechoslowakischen Rundfunks hieß es damals:
Genosse Husák betonte, uns habe der Parteitag auferlegt, dass wir uns vor allem bemühen sollen um eine ausgewogene Entwicklung des privaten und gesellschaftlichen Verbrauchs und eine Stärkung der sozialen Sicherheit der Menschen sowie den Anstieg des Lebensstandards aller Bürger.
Man schafft es, das Wachstum, das ökonomische Wachstum zu stimulieren und auf diese Art und Weise tatsächlich die Konsumgüterversorgung zu verbessern. Auf die längere Zeitstrecke hin gesehen haben wir aber einen, ich sag mal, systematisch strukturellen Widerspruch zwischen dem, was die Politik an Sozial- und Konsumleistungen verspricht, was die Bevölkerung danach erwartet, die Erwartungen der Bevölkerung, die sind natürlich in diesem ganzen Spiel eine erhebliche Größe, zwischen dem also einerseits und den dann doch limitierten Leistungsmöglichkeiten dieser rezentralisierten sozialistischen Planwirtschaft andererseits.
Warum der Osten wirtschaftlich nicht mithalten konnte, hatte viele Gründe. Christoph Beuer sagt, dass zum Beispiel der Staatssozialismus bei der neu aufkommenden Computertechnologie schnell ins Hintertreffen geriet. Und so ging ihm im Wettlauf in der globalisierten Welt bald die Puste aus.
Man muss natürlich sehen, dass in den 60er und dann vor allem ab den 70er Jahren diese Ost-West-Grenze zumindest in der Wirtschaft sich relativiert, dass die immer dünner wird, dass also durchaus auch der Osten in das Zeitalter der Globalisierung, der globalisierten, der Weltwirtschaft eintritt, dass der Osten natürlich importiert und exportiert und dadurch, dass er technologisch zurückbleibt, ändern sich zu seinen Ungunsten die sogenannten Terms of Trade. Das heißt also, das, was er aus dem Westen bezieht, wird für ihn teurer und das, was er in den Westen exportiert, dafür kriegt er weniger Erlöse.
Am Ende 1989 stand der Ostblock dann da als tönerner Koloss. Die Loyalität der Bürger ein Scheingebilde. Auch aus Mangel an wirtschaftlicher Kraft stürzte der Koloss in sich zusammen.